Haben Sie Ihre Definition von Satire geändert, seitdem wir uns getrennt haben?
Vertieft. Ich bin zum Beispiel draufgekommen, der Satiriker ist nicht verpflichtet, den Mächtigen zu beweisen, dass er Recht hat. Die Mächtigen sind verpflichtet, dem Satiriker zu beweisen, dass der Unrecht hat.
Den Satz hatten Sie doch mal im DDR-Fernsehen gesagt.
Gesagt schon.
Das heißt, das DDR-Fernsehen hat also Ihren Satz als Kunstwerk behandelt.
Bitte?
Die Satire hat es im Fernsehen der Bundesrepublik ja nach wie vor ziemlich schwer.
Dazu lässt es die DDR gar nicht erst kommen. Sagen Sie, wie ist es denn mit der Satire im österreichischen Fernsehen?
Was meinen Sie, warum ich bevorzugt in der Bundesrepublik arbeite?
Der deutsche Mensch kann sehr wohl ohne Satire leben. Der Einzige, der ohne Satire nicht leben kann, ist der Satiriker. Naja, so. So natürlich nicht. Da frage ich mich immer, wie ist das hier eigentlich? Wie ist das? Wenn um 15 Uhr hier in der DDR bekannt wird, wann der 11. Parteitag sein wird und bereits um 14.50 Uhr die große Selbstverpflichtungswelle anrollt, wozu verpflichtet sich hier dann der Kabarettist? Noch härter zu werden? Noch schärfer zu werden? Oder noch längere Programme zu machen? Also da fragt man sich auch wieder, was ist das überhaupt für ein Mensch, so einer, nicht? Der polnische Schriftsteller Nowaczynski hat gesagt, der Satiriker ist ein Irrer, der dem Elefanten Mausefallen stellt. Scharfe Rückfrage des Zensors. Ja, Moment, Zensor gibt's ja hier nicht. Scharfe Rückfrage des konstruktiven Geschmackskollegen. Wer oder was ist hier der Elefant? Antwort der Satiriker: Niemand, überhaupt nicht. Es soll nur heißen, dass der Satiriker so blöd ist, dass er den Elefanten für so klein hält und die Mausefalle für so groß. Weil hier wieder die Frage zu stellen ist, ob es im Moment überhaupt Mausefallen gibt. Aber ja. Derselbe Schriftsteller hat auch festgestellt, Weltgeschichte ist nichts anderes als das Verschweigen großer, guter, schöner Menschen. Naja, also da bin ich, also wenn man die deutsche Weltgeschichte betrachtet, da bin ich geteilter Meinung. Wie man als Deutscher ja immer geteilter Meinung. Ja, also ich meine, es handelt sich ja nicht mehr darum, sondern es handelt sich ja längst schon um die Erbteilung. Also, wer behält von der Erbmasse was? Goethe. Wem gehört Goethe? Ne? Ja, es gibt den Ost-Goethe, West-Goethe, aber nur hat er ja in Frankfurt gedichtet, in Leipzig und in Weimar und, ne, also, jetzt hat er den Faust überall geschrieben, nicht? Jetzt gibt's noch, den muss er auch geteilt werden, Faust-Ost, Faust-West, also es geht dann weiter, ne? Wem gehört der Divan? Ah, das ist schon. Wem gehört Martin Luther? Das ist ganz klar. Der die Thesen angenagelt hat, das ist eurer. Der Antisemit gehört uns, das ist klar. Wem gehört Brecht? Auch klar, den Brechtschen Erben. Aber wem gehört Friedrich der Große? Das ist auch ziemlich sicher, weil der von der Ufa, den man aus der Ufa kennt, der immer so aussah wie Otto Gebühr, das ist unser, ist ganz klar. Und der mit Voltaire zusammen die Französische Revolution besprochen hat. Wer gehört euch? Wem gehört Adolf Hitler? Na ja, ist klar. Ne? Die 99% der Leute, die ihn damals gewählt haben, die wohnen ja jetzt alle bei uns. Alle. Na, eigentlich gehört er ja dem Schneider, ne?
So typisch traumatisch deutsch gedacht. Mich interessiert das nicht. Ich bin Österreicher, ich bin Weltbürger.
Weltbürger? Was ist ein Weltbürger?
Das ist einer, der überall hinfahren kann und wieder zurück.